Nemo me impune lacessit. Niemand verletzt mich ungestraft. So lautet ein Wappenspruch der Schotten. Er drückt die Wehrhaftigkeit des schottischen Volkes aus. Doch welchen Feind haben sie damit eigentlich gemeint?
Ihr hört My Highlands, den Podcast rund um Themen zu Schottland.
Heute die Schlacht bei Largs. Heute gibt es den zweiten Teil der schottischen Schlachten. Wie schon fast 1200 Jahre zuvor geht es dabei um die Befreiung von einer Fremdherrschaft. Diesmal waren es die Norweger. Denn heute sprechen wir über die Schlacht bei Largs zwischen Norwegern oder Wikingern und Schotten im Jahr 1262. Die Vorgeschichte. Die Inseln im Westen und Norden Schottlands waren Anfang des 13. Jahrhunderts noch Teil des norwegischen Königreichs. Denn seit dem Ende des 8. Jahrhunderts hatten zunächst Wikinger die Inseln geplündert und sich die Nordmänner anschließend darauf niedergelassen. Später entstand daraus eine Art Mischbevölkerung aus Gälen und Nordmännern, die Gaulgael. Und die saßen quasi zwischen den Stühlen oder Thronen von Schottland und Norwegen. Der schottische König Alexander II. Wollte diese Inseln nun dem Reich einverleiben. Denn da die Adligen auf den Inseln auch Besitz auf dem Festland hielten, kam es immer wieder zu Konflikten. Sie dienten ja zwei verschiedenen Herren. Schauen wir uns die beiden Feldherren der Schlacht einmal genauer an. Die Feldherren. Alexander III. Ist der Sohn Alexander II. Und er war gerade einmal 22 Jahre alt. Nach internen Konflikten saß er nun seit 3 Jahren auf dem schottischen Thron. Sein Gegner Håkon IV. War dagegen schon 59 Jahre alt. Er war ein König, der es bisher verstanden hatte, Norwegen halbwegs zu einen, ein funktionierendes Rechtssystem anzustoßen und die größte Ausdehnung des norwegischen Reichs überhaupt zu erreichen. Island, Grönland und Finnmark wurden in seiner Zeit als König dem norwegischen Thron unterstellt. Håkons Reich war also bedeutend größer als das kleine Schottland. Die Ausgangslage. Sie haben es ja im Guten versucht. Alexander und sein Vater hatten Håkon angeboten, ihm die schottischen Inseln abzukaufen. So wie Grönland und Trump. Naja, lassen wir das. Doch Håkon lehnte jeweils ab. Hielt 1261 sogar eine Gesandtschaft der Schotten in Bergen fest. Ein Affront. Alexander dachte sich dann, na, wollen mal sehen, wie gut Norwegen die Inseln hier schützen kann. So ließ er den Earl of Ross die Insel Skye angreifen und plündern. Håkon musste nun zeigen, wer die Macht wirklich innehielt. Er stellte eine Flotte von 120 Kriegsschiffen auf und er selbst segelte mit ihnen mit. Im Juli ging es zunächst nach Shetland und Orkney. Der Jarl der Orkney-Inseln war gleichzeitig dem norwegischen König mit Orkney unterstellt und dem schottischen König mit der Grafschaft Caithness. So gab es erst einmal hier ein Tauziehen und schließlich eine Versicherung von Treue gegenüber dem norwegischen König. Doch dann hörte Håkon, dass sich im Süden der Lord von Argyll dem Schottenkönig unterworfen hätte. So brach die Flotte der Norweger Anfang August nach Süden auf. Sie lief die Insel Lewis an, danach Skye. Der Ort Keilakin deutet auf ihn übrigens hin. Akin für Håkon, Keil von Köl, also Håkons Meerenge oder Straße. Es schlossen sich weitere Streiter an. Andere, wie Angus Moore, wehrten sich erfolglos. Die Flotte wurde riesig. Sie kam in Arran an, wo eine Delegation des schottischen Königs verhandeln wollte. Und mittlerweile war es spät Sommer. Und das begriff der schottische König als Vorteil. Er sorgte dafür, dass sich die Verhandlungen hinzogen und ergebnislos blieben. Die Schlacht. Håkon hatte nun die Nase wirklich voll. Er ließ Boote über das Land tragen ins Loch Lomond, um an dessen Ufern zu plündern. So wollte er die Streitmacht Schottlands zweiteilen. Dabei lag er selbst mit einem Teil seiner Armee vor der kleinen Insel Cambrai im Firth of Clyde. Doch das Zeitspiel Alexanders ging auf. Am 30. September brachen Herbststürme über die Flotte hinein. Ein Teil der Boote wurde zerstört, ein anderer Teil wurde abgetrieben ans Festland. Håkon sandte Männer, die diese Boote wieder einsammeln und instand setzen sollten. Und das bemerkten die Schotten. Walter Stuart, Earl of Menteith und seine Verbündeten kamen Anfang Oktober zu diesen Schiffen. Ihre Männer waren mit Bögen, Steinschleudern und Äxten ausgestattet und sie griffen aus der Ferne an. Die Norweger verschanzten sich hinter den Booten. Håkon sah das und schickte weitere Männer hinüber. Die Schotten zogen sich zunächst zurück. Ogmund Krähentanz wurde nun mit etlichen Männern auf einen Hügel postiert, um die Reparaturarbeiten der Nordmänner zu sichern. Er wiederum sah eine kleine Streitmacht von Süden nahen. Die griff ihn auch an, doch konnte ihn nicht überwältigen. Ogmund aber wollte verhindern, dass sie zwischen die Männer am Strand und ihn kamen. Also zog er sich Richtung Strand zurück. Und das sah für die Krieger dort wohl so aus wie eine Flucht, was am Strand wiederum Panik auslöste. Dennoch blieben die Norweger standfest. Die Schotten griffen wieder an, zogen sich zurück und das Ganze ging von vorne los. Kurz, das war gar keine Schlacht, sondern mehrere kleine Scharmützel. Und es gab wohl nicht mal allzu viele Gefallene. Laut einer Quelle starb zum Beispiel nur ein schottischer Ritter insgesamt. Am Ende zogen sich sowohl Schotten als auch die Norweger mit ihren Schiffen zurück. Die Schlacht blieb entschieden, unentschieden, was die Schlacht verändert hat. Håkon zog sich angesichts der Wetterlage zurück, langsam und über die Inseln. Dabei übte er weiterhin Macht aus, etwa auf Eiler, wo er Vieh erpresste, oder auf Mal, wo er einen Aufstand niederschlug. Ende Oktober kam er nach Orkney. Zu spät für die Rückfahrt entschloss er sich, über Winter auf Orkney zu bleiben. Ja, und das war's dann. Denn Håkon erkrankte hier und starb im Dezember im Bishop's Palace in Kirkwall. Håkon war ungeschlagen und hatte dennoch alles verloren. Denn der Feldzug zeigte, die Norweger hatten die Kontrolle über die Inseln eigentlich schon verloren. Wie oft könnten sie wohl ein derartiges Machtspektakel abziehen? Der Nachfolger Håkons verstand das und wollte verhandeln, doch dieses Mal wollte Alexander nicht mitspielen. Er ließ seine Leute die Inseln der Norweger angreifen und plündern, also die schottischen Inseln der Norweger. Aus Angst unterwarf sich dann Magnus, der Herrscher der Isle of Man, dem schottischen König. Und das war ein Zeichen, das das Ende der Herrschaft der Norweger markierte. Die Isle of Man war lange das Zentrum des Kingdom of the Isles gewesen. Und dem Beispiel dieser symbolträchtigen Insel folgten nun weitere Inselherrscher. Norwegen versuchte wieder zu verhandeln und diesmal ließ Alexander es auch zu. Im Vertrag von Perth trat Norwegen die westlichen Inseln gegen eine Geldzahlung ab. Orkney und Shetland blieben aber weiterhin bei Norwegen. Alexander hatte keine Schlacht gewonnen und dennoch alles erreicht. Ach und was hat das nun mit dem Ausruf zu Beginn des Podcasts zu tun? Nemo, mi impune lacessit. Angeblich ist einer der Krieger Håkons nachts barfuß auf eine Distel getreten. Sein Schmerzensschrei hat die schottischen Soldaten gewarnt, so die Legende. Der Wahlspruch »Niemand verletzt mich ungestraft« bezeichnet also das Gefühl der Distel, der so wichtigen Blume in Schottland. Die nächste Schlacht in unserer Reihe ist wohl eine der wichtigsten Schlachten gegen den Erzfeind im Süden, die Schlacht von Bannockburn. Bis dahin sage ich, Eichewa, Agus Cheri Andraste.